Wie wunderbar ist es, dürfen wir zusammen feiern, unseren Gott. Und wenn ich so an Feiern denke, dann kommt bei mir immer so ein Video in den Sinn. Der eine oder andere von euch hat das vielleicht schon mal gesehen, von Steve Ballmer. Er eröffnet eine Investorenversammlung, eine Generalversammlung von Microsoft. Das war damals der CEO von Microsoft. Sie haben ein neues Betriebssystem vorgestellt und er war begeistert. Der sprang auf der Bühne herum. Ich probiere das jetzt mal darzustellen. Wow, yeah, yahoo! Eine Minute lang. Riesenbegeisterung. Er hatte Grund zum Feiern, aber eigentlich wegen etwas total Trivialem. Wir haben einen Grund zum Feiern, weil wir einen Gott haben, den wir feiern können. Einen Gott, der es wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Und so starten wir gleich mit dem Bibeltext aus Johannes 4, die Verse 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns allen verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Das ist der Abschluss vom Gespräch, das Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen hat. Und der Einstieg ist so ein richtig evangelistisches Gespräch. Und Jesus zeigt ihr ihre verborgenen Sünden, als sie so sagt: Ja, als er sagt, ja, hol deinen Mann, und sie sagt: Ja, Und dann sagt er ihr: Ja, du hast recht gesprochen, nicht deinen Mann, sondern mehrere Männer. Und die Frau merkt sofort: Das ist ein Prophet von Gott. Ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt sie. So beginnt der Abschluss von diesem Gespräch. Und das Spannende ist, sobald die Frau merkt, dass Jesus ein Prophet ist, kommt bei ihr eine brennende Frage auf. Das ist interessanterweise für sie nicht: Wie werde ich gerettet? Sondern diese brennende Frage ist: Bete ich Gott richtig an? Beten wir als Samariter Gott richtig an? Wir beten ihn hier an, auf diesem Berg. Ihr sagt, in Jerusalem ist der Ort. Dieses Gespräch, wo es um das Leben geht, dass die Frau nie mehr dürstet, nie mehr hungern muss, wenn sie von dem nimmt, was Jesus ihr bietet, das lebendige Wasser, endet in der Anbetung. Und ich denke, da dürfen wir getrost dann auch sagen, es ist richtig zu folgen, dass das Ziel von Evangelisation schlussendlich nicht nur ist, eine Strafe zu vermeiden, dass wir einmal bei Gott sein werden, sondern dass Anbeter für Gott gewonnen werden. Schlussendlich ist die Anbetung das Ziel. Und das sehen wir auch zum Beispiel auch beim Volk Israel. Im 2. Mose 3, Vers 1, da steht Mose vor dem Pharao und sagt zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit sie mit mir in der Wüste ein Fest feiern. Gott ruft sein Volk aus Israel heraus, nicht einfach, damit es ihnen besser geht. Das schon auch. Aber das ist nicht der Hauptzweck. Der Hauptzweck ist, sie sollen Gott feiern, ihn anbeten. Sehen wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel Epheser 1, Vers 12. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Die erste Frage, wenn wir uns mit diesem Text auseinandersetzen, ist also eigentlich, was ist Anbetung? Und da wollen wir uns jetzt gemeinsam ein paar Gedanken machen. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, Anbetung hat wie zwei Aspekte. Zum einen betrifft es das allgemeine Leben, meinen Alltag. Und zum anderen betrifft es das, was wir gemeinsam meistens als Anbetung verstehen, wenn wir zusammen Gott loben. Und hier wollen wir lesen, so dieser, könnte man fast sagen, ein Königstext der Anbetung, Markus 12, die Verse 33. Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. So sollen wir gegenüber Gott sein. Ihn zu lieben ist eigentlich schon Anbetung. Und zwar nicht nur einfach mit unseren Worten, sondern mit unserem ganzen Herzen, mit unserer Seele, auch mit unserem Verstand und mit ganzer Kraft. Und das ist nicht etwas, das wir einfach am Sonntagmorgen im Gottesdienst tun können. Das umfasst viel mehr. Der große Westminster-Katechismus, der sagt das so. Die erste Frage vom Westminster-Katechismus. Was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Die Antwort: Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Anbetung ist etwas, das jetzt anfängt oder schon angefangen hat und bis in alle Ewigkeit immer weitergehen wird. Gott zu verherrlichen, das ist etwas, das ich jede Minute und jede Sekunde, jeden Tag tun kann. Es ist nicht etwas, das plötzlich Pause einlegt und jetzt sagt, und da kann ich sagen, so und jetzt verherrliche ich Gott nicht mehr, ich höre jetzt auf mit der Anbetung. Sondern es ist immer da. Immer kann ich Gott anbeten. Immer kann ich ihn verherrlichen. Das kann sein, wie ich mit meiner Frau umgehe, in Liebe ihr begegne oder den Kindern. Es können meine Mitarbeiter sein, die mich gerade wieder einmal ein bisschen nerven und mich ziemlich viel Geduld kosten, wenn man den Fehler zum dritten Mal erklärt, der passiert ist. Es kann aber auch sein, wie ich mit Freude und Begeisterung und guter Qualität meine Arbeit mache. Nicht für mich, nicht damit ich gelobt werde, sondern zu Gottes Ehre. Oder wie ich über meinen Nächsten denke, mit meinem Verstand und rede, wenn er bei mir ist und auch wenn er nicht bei mir ist, das ist meistens die größte Herausforderung. Aber auch, wie ich über Gott denke. Ich bin überzeugt, jetzt kommen euch ganz, ganz viele Beispiele in den Sinn, wo das alles noch zutrifft, wie wir Gott verherrlichen können. Es sind unzählige Möglichkeiten, jeden Tag, wie wir Gott anbeten können, mit unserem Leben. Das große Problem und die große Schwierigkeit dabei ist, jedes Beispiel, das ich gerade erwähnt habe, kann ich auch anders handeln. Ich kann meine Frau anschnauzen, die Kinder so richtig zusammenstauchen. Ich kann lästern, ich kann meine Arbeit so richtig einfach nur hinklatschen. Ja, es funktioniert ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann spricht mein Leben eine andere Sprache. Dann ist es plötzlich nicht mehr eine Verherrlichung von Gott, sondern es diskreditiert Gott. Ich fange ihn an, mit meinem Leben zu verleumden. Das Spannende ist, all diese Punkte haben eigentlich direkten Zusammenhang mit der Heiligung. Wo stehe ich in meinem Leben mit Gott, in meinem Wandel mit Gott? Meine Anbetung hat einen Zusammenhang mit meiner Heiligung. Ich kann nicht sagen, am Sonntagmorgen, ja, ich bete Gott an und lebe unter der Woche wie der Teufel. Das passt irgendwie nicht zusammen. Was aber auch hineingehört in diese Anbetung, ist eben nicht nur das allgemeine Leben, sondern dass wir dem auch ganz konkret Ausdruck geben. Ein Akt der Anbetung. Wir haben heute schon Lieder gesungen zu Gott, wo wir ihn angebetet haben. Wir haben auf die Bibel gehört, wo wir auf sein Wort gehört haben und hoffentlich darüber nachgesinnt haben, was bedeutet das für mein Leben. Wo wir gebetet haben und zu Gott gekommen sind und unsere Ohnmacht erklärt haben und gesagt, du bist es, der es tun kann, nicht wir. Das alles umfasst Anbetung. Aber nicht zuletzt auch der Gesang und die Musik. Und das sehen wir in der Bibel immer wieder. Das hat wie eine ganz spezielle Stellung. In den Psalmen, da lesen wir zum Beispiel im Psalm 68, die Verse 4 bis 5. Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden jauchzen vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Singt Gott, spielt seinem Namen, macht Bahn dem, der einherfährt, durch die Wüsten. Jahwe ist sein Name und jubelt vor ihm. Wenn man das liest von David, dann kommt da eine Leidenschaft herüber für seinen Gott. Das ist nicht einfach, David sitzt da, ja, ich juble jetzt. Und jetzt habe ich gerade gejaucht, juhu. Da ist eine Leidenschaft dran, es verzehrt ihn. Das ist nicht etwas, das einfach so, sondern da kommt wirklich geballte Ladung daher. Das ist mein Gott, den ich anbeten will. Und da kommt automatisch dieses Singen hervor. Wir können das auch in anderen Psalmen lesen. Zum Beispiel, das ist zu früh, wir sehen das aber auch im Neuen Testament, das kommt später noch. Im Neuen Testament, Kolosser 3, Vers 16, da schreibt Paulus, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Eine konkrete Aufforderung, Gott Lieder zuzusingen. Mit Musik, mit Freude, mit Begeisterung, dass wir über Gott, zu Gott singen. Und er ist das Zentrum in der Anbetung. Und man könnte so wie sagen, das gemeinsame Anbeten heute zusammen ist wie der Höhepunkt der Woche. Denn es nimmt all das, was wir getan haben unter der Woche, wo wir Gott verherrlicht haben, in wunderschönen Situationen, aber auch in ganz schweren Situationen. Da denke ich zum Beispiel an das Beispiel von Hiob, dem alles genommen wird und seine Reaktion ist, er betet Gott an. Er richtet seinen Blick von sich weg hin zu Gott. Und dann kommt dann schon noch der Zusammenbruch bei ihm. Aber wir sehen, das Zentrum von unserer Anbetung ist Gott. Anbetung eicht wie unseren Fokus. Wir Menschen, die uns so wichtig nehmen, also mir geht es manchmal so, ich kann mich unglaublich wichtig nehmen, immer dann, wenn ich mit meiner Frau streite. Ich habe nämlich am Ende doch recht, sie glaubt es nur nicht. Ja, das braucht manchmal eine Zeit lang, bis ich merke, ja, vielleicht doch nicht. Und vielleicht habe ich auch recht, aber so wie ich gerade mit dir gesprochen habe, ja, ist auch nicht die Lösung. Das braucht manchmal. Wir Menschen, wir nehmen uns schon ein paar wichtig. Aber wenn wir Gott anbeten, dann rückt Gott ins Zentrum. Und wir dürfen sehen, wie unser Fokus verändert wird. Nicht, dass das das Ziel wäre. Das Ziel ist die Anbetung. Aber wir dürfen erleben, wie Gott immer mehr ins Zentrum gerät. Spannend ist, wenn wir jetzt hier Jesus zuhören, dann kommen zwei Worte so ganz speziell hervor. Wahrheit und Geist. Gott anbeten in Wahrheit und im Geist. Oder im Geist und in der Wahrheit. Und zuerst wollen wir uns jetzt ein bisschen mit Wahrheit beschäftigen. Das ist nämlich ein Begriff, der ist in der heutigen Zeit ziemlich stark angefochten. Also es heißt eigentlich nicht der Begriff an sich, sondern der Inhalt. Der wird neu definiert, der wird umgedeutet, so dass Wahrheit schlussendlich gar nicht mehr Wahrheit bedeutet. Es gibt nämlich nicht mehr plötzlich die Wahrheit, sondern nur noch sich konkurrenzierende Wahrheiten. Die Notwendigkeit, dass diese Wahrheiten jedoch mit der Realität übereinstimmen, die ist nicht unbedingt gegeben. Ist eher nebensächlich. Meine erlebte Wahrnehmung ist die Wahrheit. Das sagt uns die heutige Zeit. Und wenn sich verschiedene Wahrheiten widersprechen, ist das nicht von Bedeutung. Man könnte dieses Denken auch mit dem Postulat zusammenfassen, es gibt keine absolute Wahrheit oder es gibt keine Wahrheit. Das Interessante an dieser Aussage ist, dass sie selbst Wahrheitsgehalt beansprucht und das Wort Wahrheit zweimal komplett unterschiedlich deutet und sich eigentlich selber widerlegt. Wahrheit hat einen bestimmten Inhalt. Und wir sehen in der Bibel, wenn wir uns mit Wahrheit beschäftigen, dann kommen uns wie zwei Arten entgegen, wie damit umgegangen wird. Das erste ist in Relation, in Beziehung zu Gott. Gott ist Wahrheit. So lesen wir zum Beispiel im 2. Samuel 7, Vers 28. Nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist und deine Worte sind Wahrheit und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. Oder im Psalm 119, Vers 142, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Psalm 33, Vers 4, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das ist ganz spannend, so diese Aussage, sein Wort ist Wahrheit und er hält es. Warum ist Gottes Wort Wahrheit? Weil Gott treu zu seinen Zusagen steht. Gott ist nicht ein Lügner. Gott ist es, der sich für die Wahrheit verbirgt. Es ist sein Charakter. Und da sehen wir, Wahrheit geht von Gott aus. Von seinen Zusagen, die er hält, das sehen wir durch die ganze Bibel. Schlussendlich in der Offenbarung. Gott hat das Ende schon geschrieben. Und die Verheißung steht für uns fest, dass wir einmal bei ihm sein dürfen. Warum? Warum können wir uns darauf verlassen? Weil Gott Wahrheit ist. Und aus Gott die Wahrheit hervorgeht und er sich dafür verbirgt, mit seinem Charakter, mit seinem Wesen. Und das sehen wir auch bei Jesus. Jesus sagt von sich selbst, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus selbst beansprucht hier eigentlich auch, ich bin Gott, ich bin die Wahrheit. Und das ist so wie in der Relation zu Gott. Die zweite Art, wie uns Wahrheit begegnet, ist mehr für uns ein gegenwärtigeres Verständnis, wie ein empirisches Verständnis von Wahrheit. Es ist ganz spannend, wenn wir zum Beispiel den Anfang von Lukas lesen. Lukas 1, Vers 1. Da gibt uns Lukas seine Motivation. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben. Lukas hat hier einen ganz speziellen Art oder eine für uns fast alltägliche Art, wie er dem auf den Grund geht. Er forscht. Er schaut, hat es sich wirklich so zugetragen, wie es überliefert ist. Und das ist seine Motivation, damit er Theophilus schreibt, damit er gewiss sein kann, es ist wirklich so geschehen. Ich habe das alles nachgeforscht. In einer Art, dass es einem Peer Review würde standhalten. Dass jemand darüber schauen kann, das lesen kann und sagen, jawohl, das ist so. Betrifft auch uns heute. Wir dürfen gewiss sein. Lukas, der hat das nachgeforscht. Wir sehen einen ähnlichen Ansatz auch bei Paulus. Paulus bezieht sich auf die Historizität von der Auferstehung von Jesus als eine Tatsache, die real hier in dieser Welt geschehen ist. Er schreibt im 1. Korinther, das lese ich von ihm. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. So ist unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. 1. Korinther 15, die Vers 12 bis 17. Wenn wir das lesen von Paulus, dann sehen wir, dass Wahrheit für ihn ein ganz bestimmter Punkt in der Zeit war. Jesus ist wirklich auferstanden. Das ist nicht eine Metapher, das ist nicht irgendetwas, sondern das ist eine nachweisbare, nachforschbare Tatsache. Wahrheit, die begegnet uns auch in dieser Art in der Bibel und in Jesus Christus zusammen beides. Er ist die Wahrheit, er ist nachforschbar. Seine Auferstehung ist geschehen als ein Punkt in der Zeit und gleichzeitig ist er Gott. Das ist ganz spannend, wenn wir so über Wahrheit denken. Wahrheit zeigt sich dann auch in einem ungeheuchelten Leben. Wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind und unsere vornehmste Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen, dann heißt das, dass wir auch so leben, wie es Gott gefällt. Das ist wie der natürliche Ausfluss aus dem heraus. Und wir lesen es in der Bibel immer wieder, die Propheten warnen davor, dass wenn wir nicht so leben, wie es eigentlich Gott gefällt, und ihn anbeten, dass das für Gott wie nichts ist. Manchmal wird da sogar das Wort Gräuel gebraucht. Und da muss ich ehrlich sein, das hat mich ziemlich herausgefordert in der Vorbereitung. Ich war gezwungen, mein Leben anzuschauen, zu merken, ja, wenn ich bete Gott nicht immer an mit meinem Leben, da kommt manchmal ein böses Wort über meine Lippen, über meine Gedanken schon gar nicht zu sprechen, oder? Und da sehen wir dann, das ist dann dieser relationale Bezug auf Gott, der Wahrheit. Leben wir ein wahrhaftiges Leben oder leben wir einfach ein Leben, wie es uns gefällt? Wahrheit wird da sehr wichtig. Und wenn dir das nächste Mal also jemand sagt, dass Christen alle Heuchler sind und mit denen kann man sowieso nichts anfangen, darfst du ihm ruhig sagen, ja, das ist mir bewusst und darum sind wir jeden Tag wieder neu auf die Gnade von unserem Jesus angewiesen. Da liegt der Schlüssel. Und auch darin können wir dann Gott anbeten, nämlich, dass wir das tun, was er uns auffordert. Wenn wir merken, wir leben eben nicht so, wie es ihm gefällt, wir sind in Sünde gefallen, dann kommen wir zu ihm, wir tun Buße, bringen unsere Sünde ans Kreuz. Jesus ist dafür gekommen, dass er uns vergeben kann. Und darin beten wir auch Gott an. So haben wir sogar die Möglichkeit, in unserem Versagen Gott zu verherrlichen. Wahrheit ist aber auch ein bestimmter Inhalt. Es ist nicht nur ein ungeheucheltes Leben. Wahrheit verlangt nach Inhalt. Wir können Gott nicht einfach so anbeten, wie wir das für gut befinden. Dem sagt man Götzendienst. Das ist das, was wir Menschen machen, wenn wir uns auf uns selber verlassen. Natürlich, das ist schlussendlich ist es ein Ausfluss von unserem Leben, aber es ist nicht das, was wir eigentlich in unserem Herzen tun. Gottes Wort informiert uns darüber, wer Gott ist, wie Gott angebetet werden will. Er zeigt uns seinen Charakter. für was wir ihn anbeten sollen. Heiligkeit, Liebe, Freundlichkeit, Schönheit, Gerechtigkeit, Zorn, Barmherzigkeit und ganz viele Dinge mehr. Und wir sollen Gott für alles anbeten, wie er ist. Und da merke ich schon, das fordert manchmal ziemlich heraus. Das sind unterschiedliche Begrifflichkeiten vielleicht, die jemanden herausfordern. Die einen sind damit herausgefordert, der Absolutheitsanspruch von Jesus. Ich bin der Weg. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der keine anderen Götter neben sich toleriert. Das kann für einen Menschen, der sehr stark in der Zeit oder im Zeitgeist verwurzelt sein, ist eine sehr große Herausforderung sein. Ja, aber nein, aber die anderen sind doch auch gut. Und, aber jetzt nur Gott, wirklich. Es können aber auch andere Dinge sein. Wenn wir darüber lesen, dass Gott ein zorniger Gott ist. Ah, Gott anbeten für seinen Zorn, wenn er seine Gerechtigkeit ausübt. Das sind Dinge, die uns nicht immer schwer fallen. Das kann bei jemandem anderen aber auch ein anderes Thema sein. Barmherzigkeit. Wenn man durch ganz, ganz schlimme Dinge gegangen ist, Missbrauch erlebt hat, wie bitte? Gott ist barmherzig, geht's noch? Der hat jede Strafe verdient. Und es macht uns plötzlich Mühe, Gott zu loben für seine Barmherzigkeit. Und das stellt ein großes Problem dar für unsere Anbetung. Wir sollen Gott für seine ganze Offenbarung anbeten, wie es hier drin steht. Da kommt jetzt aber noch ein anderer Punkt hinein. Wer von euch hat gerne Wortdefinitionen? Hand hoch. Einige, aber ist meistens nicht das größte Hobby. Von Leuten, so Wortdefinitionen, das ist doch nur Haarspalterei, oder? Da geht es doch nur um Nuancen. Wir wissen ja schon, von was wir reden. Nun, wir wollen das jetzt ganz praktisch einmal herausfinden. Darf ich vorstellen? Das ist ein Tisch. Denn, wer jetzt denkt, das ist ein Stuhl, der liegt ganz sicher falsch. Das ist ein Tisch. Denn ich kann hier Dinge drauflegen. Das ist sogar ein guter Tisch, die Dinge fallen nicht nach hinten runter. Und ich kann daran arbeiten. Also, ganz klar ein Tisch. Ich könnte hier sogar einen Teller hinstellen und davon essen. Und Tische haben noch eine andere geniale Eigenschaft. Man kann sich darauf setzen. Wer bei mir schon mal im Unti war, der kennt das von mir, da setze ich immer auf dem Tisch, nie auf einem Stuhl. Also das ist ein Tisch. Das Spannende ist, wenn das ein Tisch ist und man auf einem Tisch sitzen kann, ja, jetzt geht der weg. Dann ist auch das hier ein Tisch, oder? Weil da kann er mich ja auch drauf setzen. Ich darf nur nicht zu fest, hat mir Emanuel gesagt, sonst geht der kaputt. Der wird krumm mit der Zeit, muss ich ganz vorsichtig sein. Ich kann mich auch darauf setzen. Und da merken wir plötzlich, so einfach es auch aussieht, Worte haben Bedeutung. Jeder von uns weiß, das ist ein Ball, jeder von uns weiß, das ist ein Stuhl. Und was passiert jetzt, wenn Worte plötzlich die Bedeutung verändern? In Bezug auf Gott hat das Konsequenzen. Wir werden im Anschluss an die Predigt das Lied «Das glaube ich» singen. Und dort wird vom dreieinen Gott gesprochen. Ja, was denke ich jetzt mit meinem Verstand? Wenn dort steht der dreieine Gott, denke ich, das sind einfach drei Götter? Oder denke ich, der dreieine Gott, das ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Jeder ist vollkommen Gott und es gibt nur einen Gott. Was geht in meinen Gedanken vor? Da wird es plötzlich relevant. Liebe. Wenn ich von der Liebe Gottes rede, ist da die heutige Liebe gemeint, was so allgemein darunter verstanden wird, wo man immer nur ermutigt wird und alles bestätigt wird. Ja, geh los, folge deinem Herzen, das ist das Beste, was du tun kannst. Ich stehe voll hinter dir, auch wenn es ins Verderben geht. Weil das ist ja Liebe. Oder verstehen wir unter Liebe das, was Gott unter Liebe versteht? Dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Uns aber auch konfrontiert und sagt, hey, ihr müsst umkehren, ihr lebt in Sünde. Das ist das, was wir nicht so gerne hören. Und da wird Wahrheit sehr wichtig. Wir können Gott nicht einfach mit den Gedanken anbeten, die wir haben, sondern Anbetung kommt aus Gottes Wort. Hierin steht, wie Gott angebetet werden will, für was er angebetet werden will und wie wir ihn zu deuten haben, nicht in unserem Herzen. Das Zweite, das wir sehen, ist im Geist anbeten. Das Spannende ist, wenn Jesus sagt, Wahrheit und Geist, Wahrheit bezieht sich wie auf das, was er sagt, ihr kennt nicht, ihr wisst nicht, wen ihr anbetet, ihr kennt ihn nicht. Die Samariter hatten nur die ersten 5 Bücher Mose und wussten gar nicht richtig, wie sie ihn anbeten sollten, weil ihnen fehlte die ganze Offenbarung. Im Geist anbeten bezieht sich nun wie eine Parallele auf das Zweite, auf Jerusalem. Plötzlich ist nämlich die Anbetung nicht mehr ortgebunden. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem gehen. Wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Plötzlich ist freier Zugang zu Gott. Und gerade jetzt, in diesem Moment, wird Gott überall auf der Welt angebetet. Und in einer Stunde auch und in 2 Stunden auch. Und da lesen wir in Matthäus 18, Vers 20, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Es ist in die ganze Welt gegangen, die Anbetung. Es ist nicht mehr ortsgebunden. Aber das ist im Geist, nur auf den Ort zu deuten, das wäre zu kurz gefasst. Im Geist anbeten bedeutet nämlich auch, Gottes Geist in uns zu haben. Wir können Gottes nur anbeten im Geist, wenn Gottes Geist auch in uns ist. Im 1. Korinther 1, Vers 16 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und ich denke, Paulus bezieht sich hier auf beides. Wir sind der Tempel Gottes. Wir als Kirche. Wir sind 2 oder 3 zusammen. Jesus ist mitten unter uns. Und wir können gemeinsam mit einer Stimme unseren Gott anbeten. Aber auch ich alleine, wenn ich wiedergeboren bin, lebt Gottes Geist in mir. Jesus sagt, Johannes sagt im Johannesbrief, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also wir sehen, Anbetung geht schlussendlich, Anbetung im Geist geht immer durch Jesus, den Sohn. Durch ihn haben wir den Geist, durch ihn können wir zu Gott kommen und unseren Gott feiern und anbeten. Und als Kirche können wir das in einer ganz besonderen Art tun. Mit einer Stimme, mit einem Mund. Nicht jeder von uns einzeln, sondern gemeinsam. Wir sind der Tempel Gottes. Und das ist etwas, das unseren ganzen Verstand mit einbezieht. Also wir können nicht irgendwo in den Ledern dann irgendwo schon beim Mittagessen sein, ich bekomme langsam Hunger, sondern wir sollen darüber nachdenken, was wir singen. Wir sollen das mit ganzem Herzen tun, das im Leben umsetzen. Unsere Seele, unsere Emotionen, die dürfen da ruhig auch mitgehen, das ist nicht verboten. Und mit ganzer Kraft Vollgas Jesus anbeten. Denn die Anbetung ist unser oberstes Ziel. Wenn wir ihn anbeten, dann sind wir Gott treu. Wir wollen Gott mit ganzer Leidenschaft anbeten. Ihm großzügig unser Lob zusprechen und wir wollen einander herzlich dienen, indem wir auch die Lieder einander zusingen. Und uns gegenüber, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, mit den Liedern, die wir singen, stärken. Das geht aber nur, wenn er mich auch hört. Wenn wir Anbetung anschauen, dann ist das etwas, das unser ganzes Leben betrifft. Es ist unsere höchste Bestimmung. Wir sollen ein wahrhaftes Leben führen, welches Gott verherrlicht. Unsere Anbetung ist von Wahrheit geprägt. Wer unser Gott ist und wie er sich offenbart. Und wir sind nicht an einen Ort gebunden. Wer mit mir wandern geht, wird immer wieder erleben, dass ich ganz spontan Gott anbete, weil ich einfach nicht anders kann, wenn ich Gottes Schöpfung sehe und sehe, was er geschaffen hat. Wahre Anbetung geschieht durch Gottes Wort und durch seinen Geist, der in uns wohnt. Jetzt starten wir dann gleich zusammen mit einer Anbetungszeit. Und ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr vielleicht jetzt merkt, hey, da ist etwas in meinem Leben, das eigentlich nicht wahrhaftig ist. Oder eigentlich bin ich gar nicht mit Gottes Geist erfüllt, ich kenne Jesus gar nicht. Bereinigt das. Bringt das vor Gott, kommt nachher auch dann je nachdem auf jene Person vom Gebetsteam zu. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du der König bist. Herr, dass wir zu dir kommen können, dich anbeten. Jesus, dass du uns führst und leitest in der Anbetung und in unserem Leben. Hilf uns, dass unser Leben dich verherrlicht und dass unsere Worte dich loben und dir Lob singen, Herr. Dass wir nicht komisch über dich denken, sondern dass unsere Gedanken dich erheben und dich dir das zu sprechen, was du bist, der König und der Herr über alle Herren. Amen. Und wer jetzt merkt, ja, da ist wirklich noch etwas, da ist etwas in meinem Leben, das ist nicht gut, da lebe ich nicht gemäß Gottes Wort, dann möchte ich ermutigen, bevor er in die Lobpreiszeit einsteigt, dass er das bereinigt mit seinem Jesus. Dass wenn er zu Gott kommt, dass er kann sagen, ich stehe hier rein vor dir, da ist nichts, das mich von dir noch trennt. Da ist nichts, das zwischen uns steht, sondern ich kann meinen Gott anbeten.